Hallo allerseits. Ja, wir sind hier noch einmal und melden uns mit einem Sonderpodcast. Das ist doch ein umfangreiches Thema und so wichtig aus unserer Sicht, dass wir darüber hier gesondert sprechen möchten. Es geht um das Unternehmen BASF. Dieses riesige Unternehmen mit weit über 100.000 Arbeitsplätzen weltweit und fast 40.000 Arbeitsplätzen allein in Deutschland wird sich wegen der großen Energiekrise verkleinern. Und es ist der größte Chemiekonzern Deutschlands und Europas, aber eben nicht nur Chemie. Wir werden gleich darüber sprechen, Andreas. Es heißt, BASF wird weniger europäisch und dafür chinesischer werden.
Ja, also wir stehen hier wirklich in einem historischen Moment, den wir hier ganz deutlich auch deshalb über einen Sonderpodcast hier versuchen zu würdigen, weil das, was hier gerade abläuft, ist etwas Gewaltiges, weil BASF ist nicht nur der größte Chemiekonzern der Welt, der in Deutschland sitzt, in Ludwigshafen mit über 10 Quadratkilometer großem Betriebs- und Fabrikgelände. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, 10 Quadratkilometer Fabrik. Und es ist vor allem ein Verbundkonzern. Verbund bedeutet, dass er viele verschiedene Bereiche vereint, gemeinsam und dadurch auch eben halt Verbundstoffe herstellen kann in einer großen Art. Und wir sollten uns dringend mit diesem BASF-Konzern einmal kurz beschäftigen, damit wir sehen, um welche Situation des Abflusses sich hier eigentlich handelt und vor allem, welche Nachfolgeprobleme damit auch für die gesamte weitere Industrie entsteht, die nämlich vom BASF abhängig ist. Ist der ganze Standort Ludwigshafen, Mannheim und so weiter, der lebt quasi dadurch. Das ist also nicht nur einfach, dass da so ein bisschen irgendwo mal eine Fabrik wegfällt, sondern eine gesamte Infrastruktur auch der Menschen sich ändern kann.
Nicht nur das, sondern es hat weitaus größere Dimensionen, über die wir jetzt weiter sprechen möchten. Also, es wird und wurde gerade ein großes Werk in China eröffnet für Kunststofftechnik. 10 Milliarden Euro hat diese Firma gekostet. Der Chemiekonzern BASF mit Zentrale in Ludwigshafen geht mit seinem ersten Teil jetzt nach China. Es wird auch, wenn dein Lieblingskanzler Olaf Scholz seine China-Reise jetzt in wenigen Tagen antreten wird, der CEO, der Vorstandsvorsitzende von BASF, Herr Brudermüller, ihn begleiten. Andreas, kommen wir auch gleich noch dazu. Herr Brudermüller sagt laut Financial Times, der europäische Chemiemarkt wächst seit etwa einem Jahrzehnt nur noch schwach. Der deutliche Anstieg der Erdgas- und Strompreise im Laufe dieses Jahres setzt die chemischen Wertschöpfungsketten unter Druck. Und er habe schon zu Anfang des Ukraine-Krieges davor gewarnt, dass ein Embargo für russisches Gas Deutschland in die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg stürzen würde.
Ja, das ist wohl offenbar der Fall. Und dieser Hersteller, die ja petrochemische Grundstoffe herstellen und Düngemittel und Klebstoffe, hat in den ersten 9 Monaten des Jahres 2022 an seinen europäischen Standort 2,2 Milliarden Euro alleine nur mehr für Erdgas ausgegeben. 2,2 Milliarden mehr an Erdgaskosten als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Und dass da ein Vorstandsvorsitzender, der die Interessen der Aktionäre berücksichtigen muss, nein, im Fokus haben muss, dass der Herr Brudermüller dann sagt als CEO, dass er da entsprechend etwas machen muss und diese europäische Gaskrise gepaart mit ganz strengen Industrievorschriften in der EU, die zwingen das Unternehmen, die Region, also die Kosten in der Region so schnell wie möglich und auch dauerhaft zu senken. Und das bedeutet nichts anderes als eine Flucht aus Deutschland, Flucht aus Europa, um die Wettbewerbsfähigkeit auch überhaupt weltweit zu sichern. Kurzfristig läuft das noch alles relativ geplant. Das heißt, die Umsatzprognose für BASF im Jahr, jetzt im Laufenden, wird bei 86 bis 89 Milliarden Euro erwartet. Und das Ergebnis wird dann bei 6,8 bis 7,2 Milliarden Gewinn dann letztendlich eintarifiert aus heutiger Sicht. Der Umsatz stieg sogar im dritten Quartal 2022, sogar im Vergleich zum Vorjahr, um 12%. Aber das ist natürlich auf die erhöhten Preise der Produkte zurückzuführen und nicht aufgrund mehr Produktion oder irgendeines Aufschwungs.
Also mehr als 2 Milliarden Euro zusätzliche Kosten für Energie ist einfach auch für riesengroße Unternehmen nicht zu stemmen. Welche Gefahren jetzt entstehen und schon entstanden sind, dazu kommen wir gleich. Wir möchten vorher mal einen Blick auf die Historie von BASF werfen, denn dieses Unternehmen gibt es schon seit weit über 100 Jahren. Was heißt BASF überhaupt? Badische Anilin- und Sodafabrik, 1865 in Mannheim gegründet. So lange gibt es die BASF. Und wir haben hier weder irgendwelche Verschwörungstexte vor uns, noch irgendetwas anderes, was der Sache nicht dienlich wäre, sondern Wikipedia-Auszüge, die wir mal zusammengestellt haben, Andreas. Also die BASF als börsennotierter Chemiekonzern ist in 90 Ländern vertreten, betreibt 238 Produktionsstandorte auf der ganzen Welt, 111.047 Mitarbeiter erwirtschafteten diesen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. Und damit ist, zumindest nach dem Umsatz zu regeln und rechnen, die BASF der größte Chemiekonzern eben nicht nur Deutschlands und Europas, sondern weltweit. Andreas, ganz kurz, bevor wir hier weiter in die Historie einsteigen, wenn der größte weltweite Chemiekonzern in Deutschland die Pforten anfängt zu schließen und nach China auslagert, welches Signal geht damit in die Welt?
Naja, das bedeutet natürlich eindeutig Deindustrialisierung Deutschlands jetzt in der klarsten Form. Jetzt lässt es sich auch nicht mehr als Verschwörungstheorie, selbst mit allen Argumenten, die man noch irgendwo findet, tatsächlich wegbügeln. Und das ist ein Signal an die Welt, Deutschland wird verlassen. Es ist also eine Flucht aus Deutschland aufgrund einer verfehlten Politik, eine Zerstörungspolitik. Und da werden natürlich auch historische Dokumente eben halt letztlich präsent im Kopf, wenn man sich damit beschäftigt, mit dem Thema allein nach dem Zweiten Weltkrieg, also den Wirtschaftsstandort Deutschland zu befreien von der Schwerindustrie, von der Chemie und all diesen Dingen, um sie in einen Agrarstaat umzuwandeln, dann kommen diese Gedanken jetzt natürlich hoch.
Ja, und bevor wir bei Wikipedia weiterlesen, möchte ich einmal einen Blick in ein Buch tun, das 1945 erschienen ist und geschrieben wurde von Henry Morgenthau Jr., dem ehemaligen US-Finanzminister, der ja auch einen gleichnamigen Plan vorgelegt hatte.
Ja, der berühmte Morgenthau-Plan ist bekannt und das ist ja dann letztendlich in den letzten Kriegswirren in den 40er Jahren des Zweiten Weltkrieges dann auch wirklich verteilt worden, dass man ganz deutlich machte, dass Deutschland mehr oder weniger durch die Alliierten komplett abgebaut, rückgebaut und runtergefahren werden sollte. Und nun haben die Menschen natürlich in der Zeit noch die Erinnerungen gehabt nach dem Ersten Weltkrieg und wussten, wohin das führte, welche Armut und Verelendung in Deutschland kam. Und damit kam natürlich nochmal der Krieg so richtig ins Laufen, weil alle meinten, Himmel, jetzt können wir eigentlich nur noch verlieren. Wenn der Machthaber, den wir jetzt gerade haben, im Dritten Reich dranbleibt, verlieren wir. Und wenn die anderen kommen, falls sie gewinnen sollte, verlieren wir auch. Das war eine nahezu aussichtslose Situation in den 40er Jahren, weil man eben wusste, dass vorgegeben war. Wir wussten, man hat es im Nachhinein anders gemacht, statt eben halt Deutschland so zu zerstören industriell, wie es im Morgenthau-Plan angekündigt war, hat man stattdessen gesagt, wir machen einen anderen Plan, nämlich wir versuchen, die Menschen jetzt zu helfen. Wie hieß nochmal das Programm, womit man die Menschen reich gemacht hat oder geholfen hatte direkt nach dem Zweiten Weltkrieg? Ich komme jetzt auf den Begriff nicht, hatten wir gerade gehabt, ganz bekannt, dass man also die Menschen quasi finanziert hat, unterstützt hat, damit die Wirtschaft wieder nach oben kam, um dann letztendlich dann das Land dann entsprechend auch noch zu nutzen für die Weltwirtschaft. Also das sind ja alles historisch gewaltige Dimensionen.
Ja, und ich möchte mal hier in diesem Morgenthau-Buch, das ist 45 erschienen und trug den Titel Germany is our problem. Und dieses Buch gibt's hin und wieder noch mal in Antiquariaten zu kaufen. Wir hatten uns das mal besorgt, hatten auch mal eine Übersetzung bekommen von diesem Buch. Und das, was da drin steht, Das ist jetzt im Angesicht dessen, was hier gerade an Deindustrialisierung passiert. Man muss dazu sagen, nicht nur in Deutschland, aber Deutschland ist ja doch mit Herrn Habeck und Co. im Moment zum Schlüssel der Entwicklungen geworden. Und Morgenthau schreibt wörtlich unter dem Kapitel 2 mit dem Titel »Ein Weg zum Frieden«: Mein eigenes Programm zur Beseitigung der Bedrohung deutscher Aggression besteht ganz einfach ausgedrückt darin, Deutschland seiner Schwerindustrie zu berauben. Der Grund, die Schwerindustrie zu wählen, ist, dass Deutschland mit ihr schnell und entsetzlich wieder zum Krieg umrüsten kann. Ohne sie kann es keinen Krieg führen, ganz gleich, wie brutal seine aggressiven Ziele sein mögen. Und er schreibt weiter: Deutschlands Begierde nach bewaffneter Eroberung ist länger noch, als wir uns erinnern können, die größte Bedrohung für den Weltfrieden gewesen. Diese Begierde ist mehr noch als in der deutschen Armee, in der deutschen Schwerindustrie zum Ausdruck gekommen. Und dies wurde auf zweierlei Weise gemacht. Beide sind nicht nur wieder möglich, sondern wahrscheinlich, wenn wir es den Deutschen erlauben, die grundlegenden Mittel zur Aggression zu behalten. Und jetzt schlägt er also vor, dass Deutschland entwaffnet werden muss. Und er, also Morgenthau, sagt, Deutschlands wahre Rüstung ist eine dreifache Bedrohung aus Stahl, Chemie und Elektroindustrie. Das Vorkriegsreich beherrschte ganz Europa auf diesen Gebieten. Ich komme gleich mal dazu, was er im Einzelnen meint. Hältst du es für möglich? Also, wenn man diese Pläne hier sieht, könnte man ja meinen, dass die für ein paar Jahrzehnte geruht haben und jetzt wieder irgendwie aktuell werden.
Na, das ist natürlich eine reine Spekulation. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Möglich ist natürlich alles. Es macht nur aus meiner Sicht relativ wenig Sinn, momentan diese Deindustrialisierung so durchzufahren, weil Deutschland ja sowieso gar nicht mehr rüstungsfähig ist. Also wenn wir hören, dass wir gerade nur für 2 Tage Munition hätten, um uns zu verteidigen, das heißt, wir schon in den Blättern der großen Medien lesen können, dass Deutschland schon präventiv im Prinzip kapituliert, und zwar auf ganzer Ebene, indem sie sagen, wir können uns nicht verteidigen, also wir kapitulieren. Falls ihr uns angreifen wollt, wir können eh nichts dagegen machen. Also da würde das ja überhaupt nicht passen in die momentane Zeitqualität. Aber insgesamt gesehen waren das damals die Ursprünge und zumindest für das, was man vorhatte. Man erkennt aber auch heraus, wenn das jetzt so durchgezogen wird, dass es offenbar um ökonomische Zusammenhänge geht und nicht um die Kriegstreiberei der Deutschen. Also insofern lässt sich hier der Morgenthau-Plan und die Aussagen von Herrn Morgenthau Junior mehr oder weniger widerlegen in dem, was sie dem Worte nach sagen. Und man kann ermitteln, was zwischen den Zeilen eigentlich gemeint war. Und das ist nicht die Kriegslüsternheit, sondern die hervorragende Technik, die die deutsche Industrie hatte und die natürlich die großen anderen Wirtschaftsstandorte der Angelsachsen eventuell gefährlich hätten werden können.
Also Morgenthau sagt, die spezifischen Industriewerke, die in deutschen Händen immer eine Bedrohung für den Frieden darstellen werden, sind erstens die Metallindustrie. Da werden genannt Hochöfen, Siemens-Martin-Öfen, Blockwalzwerke, Schmiedeöfen, Walzwerke, alle Werke, in denen Eisenerz zu Fertigerzeugnissen aus Eisen und Stahl verarbeitet wird. Und die ja zu Friedens- wie zu Kriegszeiten genau gleich funktionieren, schreibt er hier. Also das wäre wieder das Argument, nicht Wirtschaft, sondern Frieden. Und ich meine, Eisen und Stahl, Andreas, das ist schon ziemlich runter in Deutschland, was die Produktion angeht. Das geht ja auch schon seit ein paar Jahren.
Ja, also wenn denn der Morgenthau-Plan jetzt durchgeführt werden würde, dann ist er bereits durchgeführt. Denn wir wissen zum Beispiel, dass man in Europa von einem schmutzigen Stahl sprach und deshalb die großen Vorzeigeunternehmen im Stahlbereich mehr oder weniger Konkurrenz unfähig gemacht hat, also quasi abgewickelt und zerstört hat und jetzt Deutschland den tatsächlich schmutzigen Stahl aus China kaufen muss. Und daran zeigt sich, dass hier, wie gesagt, andere Faktoren eine Rolle spielen, aus meiner Sicht, gegenüber dem, was hier vorgegeben wird.
Ja, und er nennt, was diesen ersten Punkt, die Metallindustrie angeht, auch Folgendes, was nicht mehr hergestellt werden sollte in Deutschland. Das sind Werkzeugmaschinen, Flugzeugmotoren, Flugzeuge, Lokomotiven, Dieselmotoren, Stahlschienen, schwere Zugmaschinen und Automobile.
Ja, und genau das sind natürlich die Produkte, wo zum Beispiel jetzt auch BASF eine große Rolle spielte. Denn BASF wurde unter anderem groß durch die Entwicklung des Verbrennungsmotors, weil sie dann natürlich gerade beim Raffinieren von Benzin, das muss ja angefertigt werden und die chemischen Zusätze, die dort reinkommen, eine Riesenrolle spielte. Und insofern glaube ich eben halt auch, dass wir hier anhand von BASF ein interessantes Beispiel haben, ein Exempel, woran man auch die historischen Zusammenhänge sehr gut analysieren kann. Allerdings soll das jetzt nicht unser Punkt sein, sondern vor allem die Auswirkungen, was passiert gerade.
Naja, also auch das Stichwort Automobile ist ja ein Thema, das durchaus schon fast abgewickelt ist. Mhm. Jedenfalls, was die Produktion in Deutschland angeht. Du hast im heutigen regulären Podcast Stabil durch den Wandel, da hast du darüber gesprochen, in Nordamerika, welche Art Autos da herumfahren, ohne dass es große Probleme gibt, während eben gerade auch deutsche Automobilbauer wie VW und Mercedes und so weiter schwer unter Druck geraten sind durch den Diesel schon seit 2012, glaube ich.
Genau so ist es. Und das spielte eben halt eine große Rolle, weil Autos laufen mit Benzin. Und da noch mal ganz kurz zurück auf BASF. Die haben nämlich 1926 mit der Kohlehydrierung nach dem sogenannten Bergius-Pier-Verfahren die Herstellung von Benzin eben vorangebracht und sind damit groß geworden. Außerdem mit der Kautschuksynthese dann ab dem Jahr 1930. Das war dann der große Durchbruch, wo dann auch Leuna und Buna, die Werke dann später daraus entstanden sind. Also es handelt sich hier mehr oder weniger um eine, nicht nur um ein Unternehmen, sondern um eine komplette Industrieinfrastruktur in Form eines Unternehmens. Daher gibt es auch diesen Begriff Verbundunternehmen. 1903 hat beispielsweise BASF schon versucht, die ganzen verschiedenen Chemieunternehmen mehr oder weniger in einen Verbund reinzubekommen. Dazu gehörte dann auch Bayer. Bayer war eigentlich der Federführer dabei. Dann gab es Aqua damals noch und verschiedene andere Unternehmen, die da mit drin gewesen sind. All das finden wir heute noch als wesentliches Gesamtverbundunternehmen genau in Ludwigshafen, nochmal als größter Industriebetrieb dieser Art der gesamten Welt wieder. Und genau um die Abwicklung dieses Betriebes geht es jetzt.
Abwicklung beziehungsweise eventuell Umsiedlung nach China.
Aus deutscher Sicht Abwicklung natürlich, weil dann natürlich auch die entsprechenden Einnahmen und die entsprechenden Gehaltskosten natürlich nicht mehr bezahlt werden in Ludwigshafen bei den Arbeitern dort, die das dann entsprechend umsetzen können in Form von Nachfrage und dadurch die Ökonomie natürlich auch im Binnenland einen schweren Schaden erreicht.
Also, Henry Morgenthau hat geschrieben: Die spezifischen Industriewerke, die in deutschen Händen immer eine Bedrohung für den Frieden darstellen werden, sind die Metallindustrie erstens, darüber haben wir gerade gesprochen, zweitens, und damit sind wir wieder bei BASF, die Chemieindustrie. Er schrieb wörtlich, diese Werke sind die Quelle deutscher Sprengstoffe, Gummiprodukte, Motorenkraftstoffe. Sie waren als Waffe so wichtig, dass ihre Entwicklung und ihr Betrieb größtenteils vom Militär beaufsichtigt wurden, sogar noch vor dem Aufkommen der Nazis. Beim Entfernen aller schweren chemischen Industrieanlagen aus dem Reich, so schrieb er damals, wäre es notwendig, ihm seine Position in internationalen Kartellen dieser Branche zu entziehen. Die Herstellung solcher Produkte wie Pharmazeutika könne erlaubt werden, da es in kleinen Einheiten betrieben werden kann, die nicht notwendigerweise eine Gefahr darstellen müssen. Allerdings müssen die genehmigten Produkte sorgfältig gewählt werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass zum Beispiel eine Parfümfabrik problemlos zur Produktion von Giftgas umfunktioniert werden kann.
Ja, und hier sehen wir im Prinzip auch die Dimension, die hier letztendlich hintersteht. Das heißt, man unterstellt hier natürlich vor allem auch Kriegs- und Material für Sprengungen und für Waffensysteme, wobei natürlich alle Staaten dieser Welt auch von diesen Erfindungen und von diesen Entwicklungen mitpartizipiert haben. Also man muss ja wissen, dass die großen Waffenkonzerne natürlich weltweit produzieren und beliefern und nicht nur Deutschland damit aufgerüstet haben. Denn da müsste man jetzt wirklich fast ein bisschen ausholen, um die Zusammenhänge zu erklären. Aber das darf ich natürlich hier nicht, weil das würde viel zu weit führen natürlich.
Ja, und der dritte Punkt, den Morgenthau damals angeführt hat, den man den Deutschen aus den Händen nehmen müsste. Ich meine, es ist natürlich auch ein Krieg vorweggegangen, der wirklich an Ausmaßen kaum zu beschreiben ist. Das muss man natürlich in diesem Zusammenhang dazu sagen. Aber der dritte Punkt ist die Elektroindustrie. Und dazu heißt es wörtlich, es ist mehr als ein Zufall, dass Macht zu einem Synonym für Elektrizität geworden ist. Dieser Art Macht sollte Deutschland nur so viel behalten dürfen, wie es für seine Haushaltszwecke und reduzierten industriellen Bedürfnisse benötigt. Die gewaltigen Stromlasten, die Aluminium und Magnesium produzieren, wären unnötig, da es Deutschland nicht erlaubt wäre, Maschinen gleich welcher Art zur Herstellung der Leichtmetalle, die so leicht zu Flugzeugen verfertigt werden können, zu behalten. Deutschland würden Werke zur Herstellung von Dynamos, Turbinen, Kommunikationsgeräten oder elektronischen Geräten ebenfalls untersagt werden. Übrig blieben Fabriken zur Produktion elektrischer Güter, die nicht bedrohlicher sind als Toaster, Staubsauger oder Lockenwicklerheizgeräte.
Nun müssen wir natürlich wissen, dass diese Worte geschrieben wurden Mitte der 40er Jahre. Und da waren andere Faktoren im Fokus, als es heute der Fall wäre. Heute sind diese Dinge gar nicht mehr relevant, zum Beispiel zum Waffenbau. Deshalb hat man sich ja nach dem Krieg auch entschieden, die Industrie wieder nach oben kommen zu lassen, wie BASF, weil man heute natürlich mit ganz anderen Waffen, Strahlenwaffen, mit Mikrochips organisiert beispielsweise oder auch atomare spezielle Neuentwicklungen, die es dann eben halt gibt, Hyperschall und was es da alles gibt, sodass das dann keine Rolle mehr spielte. Und so hat man natürlich BASF trotz alledem wieder hochgehen lassen, und zwar bis ungefähr Mitte der 80er Jahre, der 1980er Jahre. Und von da an hatte man dann angefangen, prinzipiell auch durch ausländische Einflüsse die Unternehmen noch weiter zu neu zu ordnen, sodass wir in die heutige Situation reingekommen sind. Also ich glaube, in den 80er Jahren, vielleicht sogar noch einen Tick früher, ist schon die Deindustrialisierung begonnen worden. Aber was wir hier erkennen können, diese Kriegssysteme spielen jetzt keine Rolle mehr, sondern es geht vor allem um die ökonomischen Umverteilungen, und man muss jetzt eine marode Weltwirtschaft retten, indem man bestimmte große Wirtschaftsteile, die produktiv sind, schlicht und ergreifend zerstört, damit das dann wieder funktioniert, weil zu viel Angebot gerade da ist. Und da hat man sich offenbar für Europa entschieden, und da gehört dann auch das mit dazu. Und BASF versucht jetzt zu überleben, und der CEO von BASF, der sagt, ich muss dann eben halt ins Ausland gehen. Ich habe meine Interessen zu vertreten, nämlich die der Aktionäre.
Ja, wir gucken mal ganz kurz noch in die Geschichte von BASF, wie das Unternehmen überhaupt oder was die gemacht haben. Also im Jahr 1903 kam es auf das Betreiben des Bayer-Vorstands Duisberg zu versuchen, ein Chemiekartell zwischen der BASF, Bayer, Farbwerke Höchst, Leopold Kasseller und Co. und Aqua, du hast das vorhin schon gesagt, zu schmieden. Und zusammen mit dem Generaldirektor der Farbwerke Höchst veröffentlichte man eine Denkschrift, in der eine Fusion dieser Unternehmen angeregt wurde. Andreas, das ist ja aber auch schon die Ansammlung von sehr viel Macht und Einfluss.
Naja, gut, okay. Also man hat natürlich auch damals schon erkannt, dass das war ja zur Zeit des Kaiserreiches, dass die Ökonomie in Deutschland extrem gut lief. Das heißt also Deutschland, Österreich, Ungarn und das angelsächsische Imperium dagegen stand. Und da natürlich auch schon so ein bisschen im Raum stand, dass da eventuell es Unterbrechungen geben könnten vom Ausland her, dass ein Krieg eventuell mal kommen könnte. Und deshalb spielte ja die BASF natürlich auch eine riesige Rolle bei den entsprechenden chemischen Grundsubstanzen, die man brauchte für die Sprengstoff- und Schießpulvervorproduktion. Da spielte BASF eine große Rolle. Und das wurde nachher mehr, als man geglaubt hatte, weil der Krieg natürlich länger gedauert hatte, als man eigentlich ursprünglich glaubte. Auch das sind natürlich Faktoren, die die BASF groß gemacht haben.
Ja, und da ging es eben auch um die Produktion von Ammoniak, Salpeter und so weiter. Und nach dem Ersten Weltkrieg sind ja die Produktionsanlagen der BASF von den Alliierten, demontiert worden, die Patente wurden beschlagnahmt.
Richtig, also insofern waren die nicht nur schlecht, sondern man hatte immer Interesse daran, dass man seine Reparationszahlung nicht in Geld bekommt, weil die gehen durch Inflation relativ schnell wieder weg. Also hat man dann gesagt, wir wollen Patente und wir wollen Zwangsarbeiter haben. Das war übrigens 1918 auch so, als der Krieg zu Ende war, dass einige Zwangsarbeiter noch lange nach dem Vertrag von Versailles bis Anfang der 20er Jahre noch in Kriegsgefangenschaft war. Das wissen die wenigsten eigentlich auch, weil man Interesse hatte, zum Beispiel deutsche Ingenieure in ausländischen Unternehmen dann eben halt noch zu beschäftigen. Und dazu gehören auch Patente und Know-how und auch die Geräte natürlich.
Ja, also und trotzdem ist danach schon wieder ab Mitte der 20er Jahre das Unternehmen prosperiert, vor allem aufgrund der Automobilindustrie. Und es wurde dann, wie du vorhin schon gesagt hast, eben auch Kraftstoff entwickelt und hergestellt. Harnstoff ist damals auch 1927 ein Thema gewesen, dieses Haber-Bosch-Verfahren. Das ist ja sehr berühmt und das ist ja auch offenbar in der Welt bekannter, als man denkt.
Naja, und wir brauchen es natürlich auch in AdBlue. Und wenn wir dann zum Beispiel sehen, dass diese Harnstoffe produziert werden in Deutschland und wir sagen, wir haben ein AdBlue-Problem und nehmen wir mal an, die BASF würde sich komplett dann verabschieden, dann wird auch an der Stelle noch zusätzlich was kommen. Also man kann es drehen und wenden, wie man möchte. Man hat das Gefühl, da ist irgendetwas als Ziel ganz klar definiert. Das muss ich selber ausdenken, wie das Bild aussieht. Und das wird konsequent durchgezogen.
Ja, und wenn man jetzt mal nach dem Zweiten Weltkrieg schaut, da wurde ja das gesamte Konzernvermögen beschlagnahmt von den Alliierten, von den vier Besatzungsmächten. Und in der sowjetischen Besatzungszone wurden die Werke Leuna und Buna zur Reparation demontiert oder verstaatlicht. Und wenn wir heute schauen, Leuna und Buna sind ja auch wieder in alte Kraft gekommen. Aber jetzt laufen eben auch die Verhandlungen, um Gefahren für Leuna abzuwenden, den Chemiestandort. Das sieht aber leider auch nicht gut aus.
Nein, natürlich nicht. Also dadurch, dass die DDR jetzt natürlich nicht mehr der Sowjetunion als Besatzungsmacht unterliegt, wie es ja mit der DDR damals der Fall war, besteht natürlich auch aus Sicht der Russen keine große, ich sag mal, Tendenz mehr, da auch unterstützend tätig zu werden. Und man hat jetzt auch den Osten Deutschlands damit mehr oder weniger freigegeben. Und ich glaube, auch hier findet die Deindustrialisierung in Leuna und in Buna statt. Es ist eigentlich ungeheuerlich, was wir hier kommentieren. Es ist ein ungeheuerlicher Vorgang, den wir hier sehen. Und vor allem die nicht vorhandenen Kommentare dazu aus einer Medienwelt, die über sehr viele ökonomische Experten verfügt, aber die offenbar ideologisiert sind, so mit ihrem wirklich Schmalspur-Denken, dass sie einfach nur noch hinter irgendeinem Zeichen hinterherlaufen, einer Ideologie. Also ich kann es kaum in Worte fassen.
Ja, und ihr könnt, wenn ihr interessiert seid an der Historie dieses gewaltigen Werkes, könnt ihr einfach zu Wikipedia reingehen und lese es euch in Ruhe durch. Wir kommen zu noch aktuellen Meldungen zu diesem Thema. Wir haben es vorhin schon gesagt, 39.000 Mitarbeiter hat BASF alleine am Standort Ludwigshafen und dem großen Teil dieser Mitarbeiter droht der Rauswurf, das schreibt die Bild-Zeitung, wegen der explodierenden Energiepreise. Wir haben es auch gesagt, im südchinesischen Zhanjiang entsteht gerade ein neues Werk der BASF, also weit weg von hier. Andreas, BASF bekennt ganz offen, dass die interne Betriebsvereinbarung nur bis Ende 2025 vor betriebsbedingten Kündigungen schützt. Und der erste DAX-Konzern kapituliert jetzt ganz offiziell vor der deutschen Energiekrise.
Ja, das ist die Kapitulation tatsächlich der Großindustrie. Und es könnten jetzt natürlich weitere folgen. Und wenn wir uns ansehen, dass der Autobauer VW einen Großteil seiner Absatzmärkte in China mittlerweile hat und sich da auch schon immer mehr hin orientiert, aber auch der zum Beispiel Nivea-Hersteller Beiersdorf oder der Industriegigant Siemens und so weiter, auch die fahren ihre China-Investitionen massiv hoch und einfach, weil sich aufgrund der Preisexplosion die Produktion in Deutschland schlichtweg nicht mehr rechnet. Also nichts anderes als das, was wir seit langem erzählen hier. Und über BASF kann man diese Geschichte einfach mal nochmal deutlich unter einem Etikett auch nochmal darstellen.
Die Bild-Zeitung, die zitiert auch einige einflussreiche CEOs, zum Beispiel den Chef vom Tabakverband, Michael von Förster, der warnt in Deutschland vor einer industriellen Kernschmelze. Auch kleine Betriebe, viele von ihnen, stünden vor dem Aus. Und da sagt er, anders als die Großkonzerne kann der Mittelstand die Produktion eben nicht einfach ins Ausland verlagern. Heißt ja als bittere Konsequenz, entweder du hast Kohle genug noch abzuwandern oder du bist pleite.
Ja, das ist richtig der Punkt. Und aus diesem Grunde werden jetzt die meisten abwandern und es werden viele kleine Unternehmen dabei natürlich mit zugrunde gehen, weil die auch wieder als Zulieferer für die großen Betriebe sind. Das bedeutet also letztendlich, dass die fleißigen kleinen Garanten unserer Wirtschaftsordnung, die mittelständischen Betriebe, die 85% der Arbeitsplätze stellen in Deutschland, dass die mehr oder weniger mit runtergezogen werden. Während die großen Konzerne, die natürlich Chefs unterstehen, die keine Eigentümer sind, mittelständische Unternehmer sind oft Eigentümer geführt. Da gibt es eine Familie seit mehreren Traditionen, die ein Unternehmen führt, die auch verbunden sind mit ihrem Unternehmen. Aber in den Konzernen sitzen Vorstände, die heute bei einem Automobilkonzern, übermorgen bei der Post und einen Tag später bei einer Fluggesellschaft irgendwo als Vorstand agieren und die Interessen der Aktionäre zu vertreten haben. Also klar profitorientiert. Und solche Leute sind nicht unbedingt Unternehmertypen, sondern das sind Manager. Und Manager sind Marionetten, die Interessen zu vertreten haben. Und das sind nicht unbedingt die Belegschaft, die sie haben, sondern schlicht und ergreifend der Profitmaximierung. Und die Unternehmen werden ja nun abgewickelt. Das sehen wir nun auch. Das ist ja das, was das World Economic Forum auch ganz klar favorisiert. Und da muss man natürlich auch diesen Konzernbossen, das ist meine Interpretation, auch entsprechend etwas bieten, offenbar von externer Seite, damit sie das Spiel mittreiben. Denn wo bleibt eigentlich der Aufschrei der großen Konzernbosse, die sich zusammentun? Es gibt ja nun die großen Konzerne. Und ich erinnere mich an einen Vortrag, den ich mal gehalten hatte, vor einem Management eines großen deutschen Automobilkonzerns. Es sind ja nicht so viele. Und dann habe ich mit einem der Vorstände gesprochen und dann sagte der anschließend zu mir, Herr Popp, was Sie da sagen, es ist ja alles ganz unglaublich und wie dieses System sich entwickelt. Das war schon in den 90er Jahren. Und dann sagte er anschließend zu mir, aber was sollen wir Kleine denn dagegen tun? Da habe ich gesagt, entschuldigen Sie bitte mal, Sie sind Vorstand eines Konzerns. Wenn Sie nichts tun können, ja, wer dann? Und da wurde eigentlich erstmal so richtig klar, dass die Machtstrukturen ganz woanders liegen.
Eine aktuelle Meldung von heute zeigt, dass auch Audi wohl schon damit rechnet, dass es so nicht weitergeht. Und da hat die Audi-Vorständin, schreibt der Merkur, Hildegard Wortmann, in einem Podcast der Wirtschaftswoche erklärt, dass sie eine Aussage, die sie im letzten Jahr bei einer Veranstaltung mit Audi-Händlern geäußert hat, genauso wiederholen würde. Damals hat sie wörtlich gesagt, es gibt eine 50% Chance, dass es Audi in 10 Jahren noch gibt. Denn laut ihren Worten stehe Audi angesichts des Wandels in der Automobilindustrie vor einer fundamentalen Veränderungsnotwendigkeit. Bei den Herausforderungen, sagt sie, die die Autoindustrie hat, müssen wir uns noch schneller ändern, sonst sind wir einfach weg vom Fenster.
Ja, also hier muss man einfach mal zu sagen, zumal ich einige Menschen aus dem Audi-Konzern gut kenne, die in der obersten Etage auch arbeiten und die mir ganz deutlich bestätigen, dass ja nicht nur der Vorstand die Geschicke des Unternehmens leitet, nicht nur der Aufsichtsrat und nicht nur die Aktionäre, die zufriedengestellt sind, im Mittelpunkt stehen, sondern dass es alleine aufgrund dieser Diesel-Affäre, die man aufgebaut hatte vor ein paar Jahren, mittlerweile US-amerikanische Abteilungen gibt aus bestimmten Bereichen, die unmittelbar informiert werden über alle Veränderungen, die auch technisch und Ingenieurstechnik bei Audi stattfinden. Mit anderen Worten, USA ist ganz konkret in den großen Konzernen längst drin und beobachtet jede Situation und jede Veränderung im Konzern. Und das bedeutet, dass es das Thema Betriebsgeheimnis nicht mehr gibt. Das ist nämlich, wenn USA tatsächlich die Möglichkeiten haben, die ihre Interessen zu vertreten haben, bei der Konkurrenz jenseits des Atlantiks in jedes Detail sehen können, dann ist das natürlich eine Aushöhlung der Wettbewerbsfähigkeit und Ja, ich glaube, da kann sich jeder selbst was zu denken.
Der CEO von BASF, Herr Brudermüller, ich habe es vorhin schon gesagt, wird mit Kanzler Scholz nach China reisen, sicherlich um neben dem 10-Milliarden-Werk weiteres vorzubereiten. Das allerdings löst Kritik natürlich in Deutschland aus. Es hat sich zu Wort gemeldet der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, Michael Vassiliadis. Und der sagt, der Chemiekonzern mache sich in der deutschen Industrie öffentlich zum Frontrunner für eine Fortsetzung der bisherigen China-Strategie. Und Vassiliadis ist auch dienstältester Aufsichtsrat bei BASF und der hat im Spiegel ein Interview gegeben und sagt, ich warne davor, alles auf eine Karte zu setzen und die geopolitischen Risiken zu unterschätzen. Wenn BASF-Chef Martin Brudermüller die Expansionspläne für China noch weiter antreiben und zugleich für die Standorte in Europa keine strategische Perspektive aufzeigen würde, wäre das nicht akzeptabel. Und BASF wollte dazu keine Stellungnahme abgeben.
Naja, das ist wirklich wichtig, gerade Standort Europa und keine Perspektive. Und was bedeutet das eigentlich für die Volkswirtschaft? Wir reden hier über die Konzern- und über die Betriebswirtschaft. Das bedeutet für die Volkswirtschaft, dass das Angebot an Waren und Dienstleistungen, welches sich im Bruttoinlandsprodukt wiederfindet, das ist also quasi der Art Umsatz eines Staates, der wird natürlich reduziert. Wenn aber die Geldmenge bleibt und stattdessen sogar noch steigt durch irgendwelche Sonderdeckelungen und Sonderförderungen, wie auch immer, die als Kredit aufgenommen werden müssen, das heißt, die Geldmenge exponentiell steigt. Auf der anderen Seite alleine durch den Abfluss eines Teiles des BASF-Konzerns jetzt das Angebot von Waren und Dienstleistungen runtergeht, dann ist dieser Spread, diese Spannweite zwischen Waren und Dienstleistungen und Geld noch größer geworden. Und das führt natürlich zu einer Entwertung des Geldes. Und diese Entwertung des Geldes führt natürlich auch zu einer Entwertung aller Sachgüter, zum Beispiel Immobilien in Europa und in Deutschland. Alleine der Immobilienmarkt wird davon betroffen werden, weil viele Menschen sich die Immobilie gar nicht mehr leisten können. Wer soll denn noch, wenn keiner mehr arbeitet und alle ihre Jobs verlieren, überhaupt noch als Käufer in Frage kommen? Und wenn wir uns das jetzt mal ansehen, dass wir alleine im letzten Jahr, Volker Hellmeier hat das neulich so gut mal analysiert, wie alleine eine Entwertung der Vermögenswerte hatten im letzten Jahr um knapp 400 Milliarden Euro Vermögenswerte in Europa, in Deutschland, 400 Milliarden Euro. Wenn wir dagegen stellen, dass der gesamte Bundeshaushalt, der gesamte Etat der Bundesrepublik Deutschland, das ist das, was der Staat zur Verfügung hat zum Ausgeben, bei 500 Milliarden liegt und 400 Milliarden alleine 80% ausmachen. Also 80% des Bundeshaushaltes sind so viel, wie die deutschen Bürger gerade verloren haben an Privatvermögen. Das ist also eine ganz wichtige Größenordnung, um sich das überhaupt erst einmal vorzustellen. Das sind die Assetklassen, die gefallen sind. Und das wird natürlich weiter vorangehen in diese Geschichte. Und ich frage mich, wie soll das Ganze denn letztlich ausgehen? Was stellen die sich jetzt eigentlich vor?
Also die Bild-Zeitung hat vorgerechnet, dass jeder Deutsche vom Baby bis zum Rentner dadurch 5.000 Euro verlieren würde. Kannst du die Zahl einordnen?
Naja, klar, das kann man schon. 5.000 Euro pro Bürger. Das heißt, das ist der Satz, um den sich die Verschuldung pro Bürger, die liegt über 30.000 Euro, ist jeder Bürger verschuldet. Also wenn einer auf die Welt kommt, macht seinen ersten Atemzug nach der Geburt, dann hat er als erstes einen Stempel auf der Stirn und da steht drauf, du hast schon mal 30.000 Euro Schulden.
Welch ein Karma.
Ja, das ist ein Karma. Und das wird jetzt mal eben um 5% mal eben, um 5.000 eben mal eben aufgestockt. Und genau das sind diese Probleme, dass wir hier natürlich einen Abfall haben des Bruttoinlandsproduktes. Und das führt natürlich zu einer Entwertung, die Bürger bezahlen. Das ist ja nicht nur, dass die Anlagegüter, wie zum Beispiel Immobilien und so weiter, fallen, sondern es ist ja auch so, dass das weitere Einkommen derjenigen, die arbeiten geht, natürlich auch offiziell 10% weniger an Kaufkraft hat. Ich behaupte, das ist sogar noch weitaus mehr. Aber das sind eben halt genau diese Dinge, die man dann schon kalkulieren kann.
Andreas, wie würdest du das denn in den Zusammenhang stellen? Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass Joe Biden als erklärter US-Präsident seine amerikanischen Landsleute aus China abziehen will, die in der Produktion von Chips und Halbleitern arbeitet, und er ihnen sogar angedroht hat, dass sie ihre Staatsbürgerschaft, ihre amerikanische, verlieren könnten, wenn sie nicht ihrem Aufruf folgen würden. Das heißt, es wird ja von westlicher Seite auch mit anderen Sanktionen ein Gegenprogramm zu China gefahren. Wie erklärst du dir aber jetzt die Reise von Olaf Scholz nach China mit Herrn Bruder Müller als Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens BASF?
Ich denke, das ist Zuckerbrot und Peitsche, was USA hier macht mit China. China hat genauso eine Spaltung wie USA. Und wenn wir die geopolitischen Strategen sehen, wie die, ich sage mal, Betonköpfe, hat man sie früher genannt, wie Xi Jinping, also der Vorsitzende der Partei in China. Und auf der anderen Seite aber eben halt auch eine sehr starke Machtströmung haben, die Ökonomie im Fokus haben. Dann muss man einfach sehen, an wen wendet sich etwas. Eine Sanktion, die sich gegen China wendet, die bezieht sich natürlich auf die Geostrategen, auf die altdenkenden Strukturen der Volksrepublik China und des Kommunismus, während auf der anderen Seite eine andere Kraft natürlich forciert wird. Und es ist natürlich so, dass die Aussage zum Beispiel von Herrn Olaf Scholz eher in die Richtung geht, die wirtschaftlichen Aktivitäten mit China zu verstärken, während die politischen Aktivitäten der Geopolitik mit Xi eher mit Missmut gesehen wird. Und das ist dieser Eiertanz, der da gerade gemacht wird. Das sind gar keine Widersprüche. Im Prinzip hängt das auch mit der Spaltung zusammen, die man sich in China wünscht durch eine US-amerikanische Politik.
Andreas, auch in den USA, in den freien Medien macht man sich große Sorgen, gerade um das Unternehmen BASF. Wir hatten neulich schon mal einen Beitrag veröffentlicht, ein Interview mit dem freien Journalisten Mike Adams und dem amerikanischen Schriftsteller und auch Militärexperten Michael Yon. Und dieser Michael Yon scheint ja ein Insider zu sein von BASF, der hat viele Reisen in Deutschland, auch durch Europa gemacht und hat gute Verbindungen in das BASF-Unternehmen, und er ist völlig außer sich.
Naja, er sieht natürlich eine dramatische Entwicklung und er erkennt natürlich auch die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge. Er selbst hat viel Erfahrung gemacht mit militärischen Strukturen in seinem Leben, weil er auch im Militär tief involviert war im amerikanischen und kennt offenbar auch die Systeme, wie man heute Krieg führt. Kriege werden ja nicht nur mehr geführt mit Panzern und mit irgendwelchen Flugzeugen oder mit Schiffen, sondern eben halt mit Sanktionspolitik. Und das sehen wir hier natürlich auch ganz deutlich. Und man weiß, die BASF ist natürlich angewiesen auf russisches Erdgas. Und durch diesen Gaszufluss, den man mit der Sprengung von Nord Stream 1 und 2 unterbrochen hat, hat man natürlich auch hier einen ökonomischen Kriegsfakt geschaffen. Auch das fällt meistens unter dem Tisch bei der Analyse, was steht eigentlich hinter dieser ominösen Geschichte, die ja von allen überprüft werden darf und gemacht wird, außer von Russland selbst, deren Rohre das eigentlich sind. Es ist schon komisch.
Ja, von der Seite gehen ja Meldungen in die Welt, dass Großbritannien daran beteiligt gewesen sein soll, weil offenbar iPhone-Meldungen von Liz Truss, der ehemaligen Regierungschefin Großbritanniens, gehackt worden sein sollen, wo nach der Sprengung von Nord Stream 2 eine SMS an US-Präsident Biden gesendet worden sein soll. Ich bin ganz vorsichtig, das wird kolportiert, wo es sinngemäß, glaube ich, hieß, it's done, also es ist jetzt passiert.
Naja, also die Reaktion, die natürlich kam von Großbritannien, die war so auffällig außer sich und upset, wo ich mir schon Gedanken gemacht habe, mein lieber Freund, weiß gar nicht, auf wen die sauer waren, auf die Nachricht oder darauf, dass Frau Liz Truss ihr Handy nicht ordentlich gesichert hatte. Ich kann es nicht sagen, aber das ist die Spekulation, die offen bleibt.
Auf jeden Fall sagt dieser Militärexperte Michael Yon in dem Interview, dass es, du hast es gerade schon gesagt, dass also BASF auf das Erdgas aus Russland unbedingt angewiesen ist, nämlich Er sagt ja zum Beispiel auch, was alles dadurch hergestellt werden muss und bislang auch wurde.
Naja, BASF produziert natürlich die Grundstoffe auch für Dünger, also Ammoniak beispielsweise. Wir haben viele Düngerproduktionen, die gelaufen sind, wo auch dann entsprechende Phosphorrohstoffe aus Weißrussland gekommen sind. Auch das spielt ja noch eine Rolle. Polyethylen, Harze beispielsweise werden erzeugt. Und das kann man nicht mit Solarstrom irgendwie erzeugen oder mit Windkraft und Wasserkraft. Da braucht man schon richtig Doppelbums, um das mit Herrn Olaf Scholz Worten zu sagen.
Du meinst, die grünen Energiequellen reichen nicht aus?
Nein, das geht nicht. Also wir brauchen da schon Kohlenwasserstoffe und das ist so, ohne die Elemente gibt es keine moderne Zivilisation und dafür brauchen wir natürlich auch die entsprechenden Energie. Und der Michael John hat ja dann auch gesagt, wenn dieses Ammoniak ausgeht, diese ammoniakbasierten Dünger, Urea, Ammoniumnitrat und so weiter, wenn diese Dinge auslaufen, dann werden wir hier in Deutschland im Grunde ein globales Sri Lanka erleben. Ich meine, man höre und staune. Wir werden eine Situation haben, in der Hungersnöte in einem Ausmaß herrschen, die es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Und das Interessante ist natürlich, dass man auch sogar davon ausgeht, dass die Menschen dann irgendwann nicht mehr aus Afrika nach Europa fliehen werden, sondern von Europa nach Afrika. Wir wissen, dass scheinbar etwa 70% der Ammoniakproduktion in Europa von 26 verschiedenen Anlagen bereits jetzt vom Netz ist. An diese Zahl nimmt ganz klar zu. Und aus den Gesprächen, die Michael John geführt hat mit verschiedenen Leuten in der chemischen Industrie, da geht wohl ziemlich klar hervor, dass es ein hohes Risiko einer Hungersnot geben wird in Europa selbst, nicht nur in Afrika.
Ja, und das ist ja so eine Art entgegengesetzte Migration, die ausgelöst werden könnte und losgehen könnte durch den Abbruch solcher immens wichtigen Standorte wie BASF in Deutschland. Und man geht davon aus, dass das nicht jetzt in diesem Jahr stattfindet, aber schon Ende nächsten Jahres passieren könnte. Und ganz sicherlich Ende 2024, das ist die Prognose. Und ja, Andreas, heißt das, dass Europäer dann nach Afrika fliehen werden?
Naja, das klingt ja schon fast absurd, das Ganze im Augenblick. Aber in dem Moment, wenn wir dafür sorgen, dass in Deutschland eine Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln nicht mehr gewährleistet ist, weil zum Beispiel der Dünger fehlt und wir durch unsere Pflanzenunkulturen, die wir mittlerweile ja nicht mehr nach natürlichen Mechanismen wachsen lassen, sondern wir sie so umgezüchtet haben, dass es nicht mehr funktioniert. Also wohl denen, die dann natürlich auf dem Lande wohnen. Und wenn man dann irgendwo jetzt nicht anfängt, zum Beispiel eine biologische neue Agriculture wieder neu aufzubauen, zum Beispiel oben in Mecklenburg-Vorpommern, wovon ich gesprochen habe, dort gibt es unglaublich viel wirklich fruchtbares Land und man könnte schon eine eigene Ernährung angehen. Aber da sehe ich dann, dass dann ein Bundeslandwirtschaftsminister, Özdemir heißt er, ne, dass der dann beispielsweise mehr oder weniger Klimaideologen einstellt in seiner Behörde und statt sich um die Ernährung zu kümmern, die ja für die Menschen vielleicht jetzt wichtiger wäre.
Ja, er hat auch gesagt, dieser Herr John, dass seit den 1960er Jahren die Produktionsanlagen von BASF nicht abgeschaltet wurden, dass die Grünen es aber jetzt geschafft haben. Und BASF hatte, also einer der Vertreter, wohl in der britischen Tageszeitung Guardian gewarnt, dass wenn einmal diese Produktionsstätten abgeschafft bzw. abgeschaltet werden, dass es ungewiss sei, ob sie jemals wieder in Betrieb genommen werden können. Und ich meine, so einfach ist das ja auch nicht.
Genau, und hier wird die Inkompetenz der grünen Politik nochmal ganz deutlich, um das wirklich nochmal ein bisschen zornig auch zu untermauern. Das ist, was ich gesagt habe, ein solcher großer Betrieb, und das ist nicht nur BASF, auch viele kleinere Fabriken, die können nicht einfach an- und ausgeknipst werden wie ein Lichtschalter, sondern da ist das mit einer riesen Infrastruktur an Aufwand notwendig. Da gibt es Teams, die ein Abschalten, ein Runterfahren, nur eine Reduktion der Produktion im Prinzip lange vorbereiten müssen. Dazu gehört ja auch im Prinzip Rohstoffe, die gekauft werden müssen, die verderblich sind. Das muss alles geplant werden. Und vor allem muss mit dem Herunterfahren einer Anlage auch das Anfahren und wieder Hochfahren der Anlage schon genau kalkuliert sein, weil das gehört alles zu dieser gewaltigen Planung mit dazu. Und das ist der Punkt. Wenn also eine solche Maschine seit den 60er Jahren bei der BASF nochmal ununterbrochen läuft, nicht einmal abgeschaltet wurde, sondern maximal nur kleine Part rausgenommen wurde für eine Inspektion oder und dann wieder angeschaltet wurde, aber insgesamt der Betrieb niemals komplett runtergefahren würde. Und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, wenn eine solche Riesenanlage komplett runtergefahren wird, dass die Wahrscheinlichkeit extrem gering ist, dass man die überhaupt wieder in Gang bekommt. Das ist eine solche Infrastruktur und daran erkennt man eben halt, wie wichtig es ist, dass jemand, der in einem Wirtschaftsministerium arbeitet, auch ein bisschen Ahnung von der Materie haben muss.
Ja, und zum Schluss, dieser Militärstratege Michael John beschreibt die Situation bei BASF so. Er sagt, wenn Sie diese Fabrik sehen, sie ist 10 Quadratkilometer groß, ist absolut gewaltig. Wenn Sie die vielen Produktionsstätten, die miteinander in einem Verbund vernetzt sind, wenn Sie das sehen, dann sind alle vom Zusammenbruch eines komplexen Systems betroffen.
Ja, und das ist genau der Punkt. Also hier wird mehr oder weniger eine Schlagader entfernt in einem Organismus. Eine Wirtschaft ist ein Organismus. Und wenn da eben halt ein ganz lebenswichtiges Organ schwer durchblutet werden muss, und das sind die Rohstoffe, die von allen Seiten aus verschiedenen Gewerken kommen, von kleinen Betrieben mit unterstützt, veredelt und wieder mit weitergebaut. Und dann werden diese Grundstoffe wiederum weitergegeben an weitere Konzerne oder Unternehmen, die dann damit wieder ihre Produktion weitermachen. Das bedeutet ja, dass jetzt die Pharmaindustrie, die Kunststoffindustrie, die Verbrennungsindustrie in jeder Form im Prinzip mehr oder weniger Nahrungsmittel, die ganzen Medikamente, ja, es sind alle davon betroffen. Und ich finde, es ist schon wichtig, dass wir für diese BASF-Tragödie, die hier Deutschland trifft, eine Sondersendung machen mussten.
Ja, also ich schließe mal mit den Worten des Schriftstellers und Militärexperten John. Und deshalb sage ich den Leuten, schaut auf Deutschland, um zu verstehen, was mit der EU passieren wird. Und beobachtet BASF, um zu sehen, was mit Deutschland geschehen wird. Behalten Sie BASF im Auge. Wenn Sie sehen, dass BASF Probleme hat, dann wissen Sie, dass Deutschland im Grunde einen Herzinfarkt hat.
Ja, und jetzt wollen wir damit natürlich nicht schließen, sondern ich möchte hier noch einmal ganz deutlich sagen, das, was wir hier erleben, ist jetzt tatsächlich ein extrem großer Bruch und eine extrem große Stufe in dem Umbruch der Menschheit, in der Umgestaltung der gesamten Menschheit. Und das, was uns jetzt so übelst und tragisch jetzt hier anmutet, ist die große Chance auch für die Menschen, die gerade jetzt in dieser Situation, und ich möchte es nochmal betonen, dass es nicht nur einfach jetzt so gesagt ist, um wieder gute Stimmung reinzubringen, sondern wirklich aus meiner tiefen Überzeugung, die Welt geht nicht unter und auch Deutschland geht nicht unter, aber es wird sich alles verändern und nichts wird mehr so sein, wie es war. Wer jetzt geistesgegenwärtig im Leben steht und die Zusammenhänge erkennt, der wird als einer derjenigen gut durchkommen gegenüber vielen anderen, die plötzlich von 100 auf 0 einfach auf den Boden klatschen, weil sie plötzlich mit einer Situation konfrontiert wurden, die sie nicht im Entferntesten haben ahnen können. Die Menschen, die jetzt geistig vorbereitet darauf sind und auch emotional vorbereitet sind, Vorbereitungen treffen auf der sachlichen Ebene. Wir sprechen oft darüber, ob das die eigene Energieversorgung ist, ob das die Möglichkeit ist der Ernährung, ob das eben halt Gruppen sind, die sich bilden von Menschen, die sagen, wir müssen in dieser kritischen Situation zusammenhalten. Gleichgesinnte, die zusammenkommen und sagen, komm, wir versuchen jetzt mit unseren verschiedenen Talenten und Fähigkeiten uns gegenseitig zu ergänzen, um gemeinsam diese Krise durchzustehen. Diese Krise ist eine Talsohle und wir werden dann den Aufschwung wieder sehen. Aber jetzt im Moment sehen wir erst einmal gewaltige Erschütterungen. Und die müssen wir jetzt gemeinsam durchstehen und das werden wir.
Das Alte bricht zusammen, damit das Neue emporwachsen kann. In diesem Sinne, wir danken euch für eure Aufmerksamkeit, wünschen euch dennoch und gerade deswegen einen schönen Wochenbeginn, denn in allen unseren Entscheidungen liegen auch immer Chancen. Und wenn wir die Ausrichtung nach oben vornehmen und im Gottvertrauen bleiben, bleiben wir auf dem Weg.
Krisen sind Herausforderungen und diese Krise ist so die größte Herausforderung, die wir hatten. Und wir nehmen sie an.
Danke und bis zum Abendgebet nachher.
Ciao, ciao.